Ja, es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie gepudert aus. Kennt ihr das?
Nee.
Habe ich ganz laut immer gesungen, wenn es einmal geschneit hat. Da habe ich mich gefreut. Und so war das auch heute. Heute Morgen, als ich Thomas geweckt habe, da ist der, dann habe ich gesagt, du Thomas, draußen hat es geschneit.
Und der noch im Pyjama im Garten.
Und dann,
ne?
dann ist der aus dem Bett geschossen. Normalerweise braucht er immer seine Zeit. Dann sage ich hier und dann bringe ich ihm einen Kaffee und sage, komm, jetzt musst du auch mal, jetzt ist schon 7:30, stehen wir auf. Und dann hat Thomas, normalerweise sagt er, na, wie dann sag ich.
Will er erstmal in Ruhe Bibi Blocksberg hören und so.
So, ne? Und dann, dann muss man ihn, dann hat er so eine ganz genaue Reihenfolge, welche Kuscheltiere man ihm jetzt bringen muss und so weiter. So, heute alles nicht notwendig. Heute, wo, was, wie? Und dann hat er die Vorhänge so aufgerissen und hat gesagt, nein, es schneit. Und dann, ja, wie du sagst, ne, hast schon geahnt, im Pyjama raus, Schneeengel.
Man musste ihn überreden, Socken anzuziehen.
Ja, und dann war er nass und alles, ne. Und dann hast du so glücklich, hast du noch nie am Tisch gesessen und deine Cornflakes gegessen wie heute Morgen, ne. Thomas, das ist ein Tag, oder?
Ja, das ist so fast richtig, ja.
Ja, also, das ist das Schöne, in Berlin haben wir große Vorteile durch den Schnee, nämlich zum Beispiel, dass man weniger von Berlin sieht.
Deswegen, das stimmt, ja.
Ja, das ist so. Die Hundescheiße und alles Berlin ist praktisch unter einer, als wenn man einmal mit Tipp-Ex über die Stadt gegangen ist. So ist das.
Aber auch nur für eine gute Stunde.
Ja, was
und
man
dann wird es grau wie die Stadt selbst.
Das ist ja so. Man muss sich an die kleinen Dinge, muss man sich dann so klammern. Ja. Und das ist so, als wenn einer mit dem Korrekturstift einmal durch Berlin durchgegangen ist und ja, man hat die Illusion, man sei... Weiß ich nicht, irgendwo in Nordnorwegen und gleich kommt...
Ja, gut, also naja.
Es ist so schön hier.
Ey, es ist wirklich so, wir haben ja hier ein sehr schönes Firmengelände, ne? Und das sieht auch echt schön aus, wenn jetzt hier diese weiße Schneedecke, von der du gerade gesprochen hast, sich so da niederlegt. Wirklich schön. Und wir haben ja das Privileg, dass wir das herrliche Café unten haben, unter der Leitung von Jonathan, ne? Der uns wirklich einen tollen Kaffee macht und er bietet so verschiedene Frühstücksspeisen an. Das ist eine schöne Atmosphäre. Man freut sich teilweise, geht man nur ins Büro, um den Kaffee zu trinken. Also sagen Leute, jetzt nicht ich, also aber kannst du dir vorstellen. Ne? Das Problem aktuell ist aber, wenn ich das mal vorbringen darf, dass bei Jonathan in dieser grauen, kalten, schlimmen Zeit nicht die optimale Musik läuft, um perfekt in den Tag zu starten. Vorgestern war ich mal nicht gut, nicht schlecht gelaunt, aber neutral gelaunt, Klaas, du kennst das. Also eine gute Null.
Ja, perfekter
Zustand.
Bin ich
so ins Büro, hab mich gefreut, Jonathan war lange krank, er ist wieder da, es gibt guten Kaffee, ich gehe da rein, bin bei Null. Ja. Wichtig, stimmungsmäßig Null, also völlig in Ordnung. Ja, einfach in Ordnung, so ist das Leben. Das Leben ist bei Null. Dann komme ich da rein, warte auf den Kaffee, nehme Platz auf der alten, auch kultig natürlich, Zirkus Halligalli Couch, wo schon die ganz großen Stars saßen, und nehme da Platz, warte auf den Kaffee, der Kaffee wird gemacht und ich höre die Musik, die dort läuft. Und die erste Textzeile ist ein weinerlicher Boomermann, der singt, I've lost a child. Klimper, klimper. Und wirklich innerhalb von einer Minute war ich in der fast klinischen Depression. Einfach nur, weil die Musik es geschafft hat, mich von null innerhalb von Sekunden auf -10 runtergespielt hat. Und ich erwarte jetzt nicht, dass da morgens die Wenger Boys kommen. Vielleicht auch doch gerade jetzt. Aber das ist ein Problem.
Ja.
I've lost a child. Der traurigste Satz, den man singen kann, wurde gesungen. Morgens um 9.
Ja, das muss nicht
Und dann
sein.
Wird erwartet, dass wir hier fröhlich ein paar Witze raushauen.
Man macht immer so Witze über diese ganzen Radios, die einem da morgens so zubauen mit so guter Laune.
Exakt.
Und so knallwach heißt das dann bei Radio Fritz, glaube ich, oder
nee,
was?
Nee, das ist Kiss FM.
Oder Kiss FM ist auch
Knallwach, Ed Kiss.
Ja.
Der Beat von Berlin.
Die hasst man natürlich.
Selbstverständlich.
Ist richtig so, dass man die hasst. Aber jetzt im Vergleich, knallwach, der Beat von Berlin. Hier sind Culture Candela mit Hammer.
Ne? I've lost a child.
Das ist dann dieses andere Extrem.
Hättest du bessere Laune, wenn da Culture Candela laufen
würde? Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer.
Würdest du beschwingt in den Tag starten?
Jakob, weil du übertrieben Hammer bist.
Dann würde ich, glaube ich, irgendwas zertrümmern vor Hass und Wut. Ist auch nicht gut.
Ja.
Aber I've lost a child ist kein 9-Uhr-Song.
Nee.
Sind wir uns da einig?
Weißt du, was ich
kann man eine Petition unterschreiben?
Jetzt gerade, wo ich Culture Candela sage, ne?
Ja.
Weißt du, was die ja auch immer gut gemacht haben, ist praktisch Jugendsprache in die aktuelle Kultur einzuweben, ne? Dass man zum Beispiel übertrieben Hammer ist.
Stimmt, ja.
Ne? Man
stimmt,
ist nicht einfach Hammer, man ist übertrieben.
Man ist
Hammer.
Auch nicht toll und klasse, sondern Hammer.
Man
übertrieben
ist Hammer.
Hammer.
Ja. Übertrieben, weil man übertrieben Hammer ist, nämlich. Und jetzt habe ich ein neues Ding ist, Also, dass man so, es gibt so verschiedene Sachen, aber das ist jetzt für mich neu, wahrscheinlich ist es nicht neu, aber da muss ich mich richtig dran gewöhnen. Das habe ich erst richtig nicht verstanden, weil eine Umdeutung ja manchmal stattfindet, dass man zum Beispiel sagt, das ist übelst geil, macht ja keinen Sinn. Ne? Was ist ja eigentlich übel.
Ist ja was nicht.
So, das habe ich aber natürlich kapiert, ist auch 1000 Jahre alt, das will ich jetzt auch nicht besprechen hier. Aber dass das neue Gut ist, eklig.
Hä?
Habe ich jetzt mehrmals gehört.
Und sagt man dann, keine Ahnung, diese Praline ist anders eklig? Oder sagt man dann, die ist eklig
nee,
gut?
Das ist richtig, also nee, dann ging es darum, es war so ein Abend, es war so geil, es war so richtig eklig.
Aha.
Also es war so eklig, also richtig eklig alles. Ey, wow. Du hast aber das Schuhe, ey, boah, die sind böse, die sind eklig, die Schuhe.
Die sind böse, sagt man dann?
Die sind auch böse manchmal oder wild.
So kann man auch sagen, die sind böse eklig?
Ja, die sind böse eklig. Du hast auch zum Beispiel einen wilden Pullover an heute. Und deine Hose finde ich richtig eklig.
Das ist aber lieb. Das ist aber richtig lieb.
Ich kapiere es nicht so richtig.
Wie ja, das ist jetzt gar nicht aufgefallen.
Ich setze das noch so ein bisschen ein wie...
Ich habe sie abgekauft.
Meine Oma, die früher dann so an Weihnachten gesagt hat, immer ist alles nur geil.
Ja, das kenne ich aber auch von meinen Eltern. Weißt du überhaupt, was geil bedeutet? Und dann haben die so ganz so cringy...
Wollten sie diese Diskussion führen dann?
Ja, irgendwie schon, ja. Weißt du eigentlich, was Sex ist?
Ja.
Nee, lass mich in Ruhe.
Naja, so. Vielleicht kann man mir mal erklären, in welchem Zusammenhang man jetzt eklig immer sagt, damit ich mich nicht blamiere.
Kann man nicht doch mal anschreiben,
Zusammenhang
ne?
Mit Wetten, dass.
Na,
das
ja
war
doch.
Das war übertrieben
Moment.
Eklig.
Das war übertrieben eklig.
Das hat mich bewegt.
Ach was.
Das hat mich bewegt. Also viel bewegt habe ich mich nicht. Ich habe den ganzen Samstag auf der Couch verbracht, das Handy im Anschlag, habe mit meinen wichtigsten Kontaktpersonen Konversation betrieben.
Ja, Obacht.
Ja, und habe mir Wetten, dass angeschaut.
Ja, und jetzt darf ich mal neutral mal reinfragen in das Thema, in die Themengruppe Wetten, dass. Und, wie fandst du?
Ich habe mir seit Samstag Gedanken gemacht, wie man das hier in dem Podcast ansprechen kann. Seit Samstag, ja. Noch während der Veranstaltung, da ist Tommy noch nicht auf den Bagger gestiegen oder auf dem Tieflader oder was es war und ist da aus der Halle gebracht worden, habe ich mir überlegt, wie kannst du dem gerecht werden, was man da gesehen hat. Es wurde viel geschrieben, es wurde schon viel diskutiert.
Ja. Warum fühlst du denn die Not?
Naja,
auch als Baywatch Berlin, also das ist ja vielleicht nachvollziehbar, vielleicht fangen wir damit an. Warum glaubst du denn, dass wir so als Baywatch Berlin jetzt auch nachdem, wie soll man so sagen, es ja nun passiert ist, es ist vorbei, es ist also jetzt mehr als andere Shows, die letzten Samstag liefen, ist das jetzt nun wirklich Geschichte?
Die Messehalle ist gelesen, kann man sagen.
Die Messehalle ist
die christliches Sprichwort.
Die Messehalle ist gelesen. Und warum müssen wir denn praktisch die Kiste, die ja nun tief mit dem Bagger ins Loch geworfen wurde und zugeschüttet, warum müssen wir die nochmal ausgraben jetzt?
Naja, also wir sind ja im weitesten Sinne Fernsehmacher. Das ist also unser Metier. Wir hatten Herrn Gottschalk schon in der Sendung, wir hatten Herrn Gottschalk im Podcast. Ich finde, wir haben schon irgendwo eine Verbindung. Und die hat schon angefangen, wahrscheinlich ganz klassisch, Generation Golf. Wir waren baden, Bademantel an, das typische Klischee. Die mit den Eltern, die haben irgendwie die Apfelstücke da zurechtgeschnitten und dann gab es Wetten, dass.
Ja.
Und das war auch nochmal krass, weil es gab ja diese letzte Wette, da hat man auch so Ausschnitte gesehen aus vergangenen Wetteinsätzen von 1983, von 92 und. Und ich habe mich an vier von diesen fünf Wetten noch genau erinnert.
Ja. Das geht mir auch bei jedem
Best-of. Das erste Mal gesehen hat.
Auch wenn so die Stars zusammengeschnitten werden, dann weiß man, ach genau, Tina Turner und so.
Ja.
Ach, das wäre schön.
Man weiß noch. Und ich habe auch gleichzeitig mit unserer Kollegin Katha so hin und her so ein bisschen so ein
Meinungsbild. Also hattest du einen nostalgischen Abend und es hat dir gut gefallen?
Nein, ich habe, also ich glaube, diese nostalgischen Gefühle, die waren eher da bei dem ersten Comeback von Wetten, dass.
Als wir in Nürnberg
selbst
auch vorwand,
in der Halle
das
waren.
War schön.
Ja, da hatte ich wirklich so diese, ach, die Musik läuft mal wieder und. Das Gefühl gab es diesmal nicht so und ich glaube, dass sich so der Schleier der Zeit hat sich so sehr über das Format gelegt, dass man das auch einfach selbst unter nostalgischen Gesichtspunkten einfach nicht mehr wegdiskutieren kann, dass die Zeit von dem Format vorbei ist. Und das war für mich am Samstag so...
Moment, da muss ich aber einhaken. Weil das war ja auch unser Gespräch gestern, Klaas. Mhm. Also, was heißt das Format? Also, wenn du sagst, bist du der Überzeugung, dass eine Sendung, in der Superstars kommen und die wetten und man sieht diese Wetten, dass das als Format nicht mehr aktuell ist?
Ja.
Aber wenn ich zum Beispiel diese Wetten sehe, dann machen die mir immer noch große Freude, muss ich sagen. Also die nicht jede Wette ist gleich gut, das war auch immer schon so, ja. Und da gibt es sicher unterschiedliche Geschmäcker, aber wenn ich mich da an den kleinen Bub mit den Colaflaschen erinnere, mhm, und seinem Skateboard, das war natürlich, das hat mir gefallen, ne? Oder auch so diese spektakulären Auswetten, auch da, wenn man da Zusammenschnitte sieht, was da an Aufwand betrieben wurde, das ist doch nach wie vor irgendwie spannend und man fiebert mit. Und das hat doch immer noch, also das ist eine absolute Berechtigung, dass man das am Samstagabend zeigt, oder nicht?
Ja, aber das ganze Monstrum von 4 Stunden, also es ist schon...
aber du hast gerade über, deswegen frage ich so konkret beim Format. Man kann über die Durchführung sprechen, aber ist für dich auch das Format?
Das Format war ja eigentlich auch unsere Welt zu der Welt der Promis und der Stars. Das war vor Internet.
Genau. Vor Social Media.
Man hatte nicht irgendwie Social Media, man hat nicht in jede Küche schauen können von jedem Star der Welt. Ja. Und ich sag mal auch das Äquivalent, was damals so einem das Gefühl gegeben hat, wenn man auf einmal Tom Cruise in einer deutschen TV-Sendung gesehen hat oder Michael Jackson und so, das wäre heute vielleicht darstellbar gewesen, wenn man jetzt Taylor Swift gehabt hätte und die hätte mal hier vorbeigeschaut. Mhm. Daneben sitzt Harry Styles und Co. Die Stars haben sie nicht mehr gekriegt oder nicht, also waren nicht abkömmlich. Und selbst dann, auch bei einer Taylor Swift, ist man viel mehr informiert mittlerweile. Und der ganze Aspekt, ich sehe das erste Mal so Stars in meinem Leben, der fällt weg. Und damit, das ist schon der Hauptgrund, weshalb man sich überhaupt diese Talks da angeguckt hat. Und irgendwie, dann gab es die Skandale, dann gab es irgendwie wirklich Diskutables wie, ach, wie heißt der, hier Schimanski,
Götz-George,
der da schlecht gelaunt auf der Karte. Es gab wirklich immer News und mittlerweile hat sich aber die ganze Medienlandschaft so verändert. Es gibt jeden
Solo
Tag...
Solo für Klarinette hieß der Film.
Genau.
Solo für Klarinette und das Ganze hat in Oldenburg stattgefunden.
Richtig. Aber, da war der schlecht gelaunt. Da hat man wirklich eine Woche drüber gesprochen.
Aber da will ich mich mit dir streiten, weil die Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Wenn du Wetten, das wahrscheinlich in einer höheren Taktung machen würdest und du erreichst damit, wie jetzt da am Samstagabend irgendwie 12 Millionen Menschen, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so absurd, dass da auch eine Taylor Swift mal kommt oder ein Harry Styles, ne? Wenn sie nämlich wissen, Wetten, das ist ihr Werbefenster nach Deutschland.
Aber das war nicht sein Argument.
Naja, aber die würden ja weiter kommen trotzdem.
Ja, aber
Taylor
dann,
Swift hättest du interessant gefunden.
Ja, nee, weil ich glaube, dieser Effekt.
Ja, ich glaube, wenn es häufiger liefe, kämen sie.
Nee, ich glaube auch. Also das
ist ja nur
eine
Sache vom Moment, dass du vielleicht an dem Zeitpunkt die nicht bekommst. Aber ich glaube, wenn es häufiger läuft und du
dann
im
heißt
Schnitt
das,
8,
du hast zweimal
Millionen,
ein Highlight im Jahr und ansonsten hast du halt dir das Personal, das in jeder Sendung sitzt.
Ja, also ich glaube, das Problem, dass man jetzt da die Leute nicht kriegt oder so, das halte ich für überbrückbar. Deine Behauptung ist ja auch, oder deine These dazu ist ja auch zu sagen, das ist gar nicht so interessant, weil der Abgleich mit dem absoluten Superstar, den ich wirklich nur aus Filmen kenne, in 16:9. Ja. Und auf einmal sitzt der in meinem ZDF und irgendwie in meinem verlängerten Wohnzimmer sozusagen. Der ist jetzt, wir sind jetzt nicht bei ihm in Hollywood, sondern der ist jetzt bei uns.
Genau.
Und das hast du nicht mehr, dass die Verbindung und die Zugänglichkeit zu Normalität, also man schaut durch so viele unterschiedliche Löcher mittlerweile hinter die Kulisse, dass man weiß, wie es hinter der Kulisse ist. Und das ist ja nur eine weitere Kulisse, die behauptet, hinter die Kulisse zu schauen. Das war ja immer so interessant daran. Ne, das ist ja, wenn, ich sage jetzt mal, bleibt beim Beispiel, der größte Star, Filmstar der Welt, Tom Cruise, nach wie vor. So, und der sitzt da und ich habe den Eindruck, ich bekomme jetzt eine privatere Seite, weil er sich dem, was ich bereits kenne, so ein bisschen anpassen muss. Und ich kriege jetzt mehr über den raus.
Der sitzt ja auch in Oldenburg, im Zweifel. Paul McCartney ist dann in der Messehalle
in
Böblingen, ne?
Ja. Und man weiß, der ist jetzt wirklich da und jetzt will ich mal sehen, wie der so in einer, in Anführungsstrichen, normalen Situation reagiert. Der ist nicht in der Royal Orbit Hall und singt da oder fliegt eine F-16 bei Top Gun, sondern der ist jetzt in einer Situation, die ich kenne und jeder muss ja dasselbe machen. Ja, wie verhält er sich so? Ist der witzig? Hat der Humor? Ist der schlagfertig? Ist der selbstironisch? Kann der über sich lachen? Sagt der mal 3 deutsche Worte und alle lachen sich tot und so? Diese ganzen Sachen, die hat man jetzt bei den meisten Leuten schon woanders wahrgenommen und es ist nicht mehr, da gibt es nicht mehr so viel zu entdecken in der Sekunde des Besuches.
Ich glaube, es ist, ich gebe dir recht, so die Wetten sind immer noch stark. Ja, das weiß man ja auch irgendwie.
Das ist doch auch so eine schöne Heldengeschichte. Irgendein Typ aus irgendwo hinter Tupfingen sagt, ich komme mit meinem Bagger und da mache ich das und das. Und dann ist es live und entweder klappt oder es klappt nicht. Das ist eine Spannung. Das ist irgendwie liebenswürdig, dass jemand darauf hingeübt hat. Ich glaube, das wird nicht alt.
Na ja, doch. Ich glaube, das ist ja auch Teil von dieser Legende Wetten, das, dass man wirklich, das hatte ja so eine Relevanz und es haben 20 Millionen Leute geguckt. Wenn du da deine Hähne da richtig aufgezählt hast oder ja, so, dann warst du wirklich eine Woche Gesprächsthema.
Ja.
Die haben wirklich Helden geschaffen.
Jetzt aber auch wieder.
Nee, also heute redet keiner mehr.
Doch,
nein,
das war schon Quatsch. Nein, noch
nein, ey, hast du am Montag, also bist du ins Büro gekommen, hast gesagt, Mensch, der Hahnmann. Ist nicht der Fall. So, der ist für diese Nacht, da gibt es einen kurzen Schluck auf in der Wahrnehmung und das war's.
Nee, vor allen Dingen auch nicht mehr, es gibt ja gar nicht mehr so gebündelte, gemeinsame, kollektive Erlebnisse. Also einfach alleine durch diese Brüchigkeit.
Ja, aber da ist diese Wetten, das Folge ja ein absoluter Gegenentwurf.
Ja, die jetzt,
ne?
Ja, weil die natürlich auch ist, die natürlich lebt auch von Nostalgie und von noch einmal gucken, bevor es nicht mehr da ist und sowas. Wir reden ja jetzt über eine ganz regelmäßige, normale Sendung, die so im Programm mitläuft und trotzdem immer so eine Art Leuchtturm ist.
Naja, so acht, neun Mal im Jahr. So, ich weiß nicht, wie die Taktung früher von
ja,
Wetten
so
das
auch
war.
Ungefähr, ich glaube, 7 bis 9 Mal kam das, ja, genau. Ja, so ungefähr. Also ungefähr gefühlt einmal im Monat, außer die Sommerpausen sozusagen. Ne? Aber einmal im Monat wäre das dann ja gekommen. Und da ist es jetzt natürlich, aber das liegt an der Zeit, da kann das Format ja gar nicht so viel dafür. Also da kann man auch nicht viel richtig und viel falsch machen, weil das ist ja dann so die nächste Ebene, über die man dann reden kann. Weil man gar nicht mehr so viele gemeinsame Erinnerungen hat, dass sich das verdichtet zu einem Gesprächsthema. Aber die andere Behauptung ist, wie ist es denn, wenn man, und das ist ja auch bei Leuten, die kein Fernsehen machen, ein Thema, wenn man sagt, wie überträgt man denn das Format in die Gegenwart? Gibt es Dinge, die man den Sehgewohnheiten anpassen kann? Weißt du, jetzt, es gab vor 50 Jahren Filme und es gibt heute Filme.
Mhm.
Das Format Film gibt es weiterhin, aber die Geschwindigkeit hat sich geändert, weil man.
Das kannst du teilweise kaum noch aushalten beim Gucken.
Ja, weil es so langweilig ist, ja, weil alles zu Ende erzählt wird. Wenn die mit dem Auto irgendwo hinfahren, dann fahren die auch mit dem Auto dahin. Heute ist es so, die steigen ins Auto, sind da. Ja. So, weil den Rest, den denkst du dir. Und weil du so konditioniert bist, dass du einfach den halben Film im Kopf mitlaufen lässt und wenn dir das vorgestellt wird, dann langweilst du dich, weil deine Gedanken dann abschweifen. Und so könnte man es ja auch bei Shows machen. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man das sauber macht. Also dass jetzt zum Beispiel der Ton die ganze Zeit funktioniert. Das wäre ja auch etwas, was so eine Sendung sehenswert macht, dass man das also gut verstehen kann. Und dass, wenn der Tommy sagt, top, die Wette gilt.
Einmal müsste man es treffen.
Einmal wäre es gut, dass die Kamera und der Ton gleichzeitig bei Tommy sind, während er im Idealfall sogar noch in die richtige Kamera sagt, top, die Wette gilt. Weil das ist ja so ein Satz, den will man unbedingt gerne hören. Und wenn man jetzt sagt, wir haben nur 14 Tage zum Proben, wie sollen wir das schaffen?
Also das muss man, glaube ich, nochmal besser erklären. Also die Kamera sollte im vollen Format, mindestens also bis zum Bauch etwa, Gesicht mit drin, den Satz schön gerade abfilmen, das sagt, und dann sage ich jetzt, top, die Wette gilt. Dann kommt dieser Sound.
Weil das ist ja der.
Das ist der ikonische Satz.
Nostalgie-Destillat.
Exakt.
Schlechthin. So, ja. Darauf wartet man. Und dann sagt
das
vor allem
Deutschland
auch seitdem, ich werde es nicht mehr oft sagen. Heute das erste Mal. Top, die Wette gilt.
Wie war es am Samstag, Schmidt?
Ja. Einmal, also er hat das erste Mal das angekündigt, dass dieser Satz jetzt super kultig wird und da hat er ihn komplett in die falsche Kamera gesprochen. Was mich verwundert hat, das ist ja ein Knopfdruck weg und dann schaut der Mann in die richtige Kamera. Ne?
Ja. Also selbst wenn er sich vertut,
ja,
da muss man sich vorstellen, da ist so ein Knopf, da steht eine 1 drauf, so stelle ich mir vor, und der ist so runtergedrückt.
Das macht der sogenannte Bildmischer. Ja, die
egal. Und dann ist die 1 runtergedrückt und dann ist die 1 an. Und leuchtet der Knopf.
Ja.
Und wenn man dann sagt, oh, er guckt aber in die 3, dann muss man ganz schnell auf die 3 drücken, dann klappt der Knopf mit der 1 so hoch und dann leuchtet die 3.
Ja, er wird ja nicht in den Thermomix geguckt haben. Der wird ja in irgendeine Kamera, wird da ja gestanden haben und dann kennt man das sagen, oh, guck mal, der guckt in die 3.
Wer weiß.
Ja. Nein, das wurde da stur irgendwie durch.
Ist Thomas
egal.
Moderiert schon wieder in die Fritteuse, wir können nichts schneiden.
Er hatte ja noch 5 andere Chancen und es war wirklich grandios. Es wurde jedes Mal verkackt und dann gab es das Phänomen der lauernden Kamera. Beim letzten Mal haben sie auch in der Regie gesagt, Leute, das ist jetzt das letzte Mal, dass Tommy Gottschalk Top die Wette gilt in diesem Format sagt, wenn wir das nicht treffen, ne, dann zünd ich hier alles an, hat wahrscheinlich der Regisseur gesagt.
Ja.
So, und dann haben sie gesagt, okay, wir gehen jetzt kein Risiko ein, wir machen jetzt keinen Schnickschnack, keine Experimente, wir nehmen eine totale Kamera, die schneiden wir, sobald er in den Bereich, er könnte demnächst in den nächsten 10 Minuten den Satz sagen.
Weil sie haben ja einen Kran, ne?
Schneiden wir dahin. Ja. Und dann, wenn er ihn sagt, dann zoomen wir ran und es wird so, das wird, boah, das ist wie Tarantino, Alter.
Also meinst du so einen Vertigo-Effekt?
Nee, nicht mal
so
da.
Vertigo, auf der Hintergrund und der Vordergrund so, sind in so, Mist, so, sind so gegensätzlich und dann schuh.
Dann so, wäre wie so ein Soap-Zoom, ne?
Das Zack. Haben sie, ja, wie ja. So, sie ja. haben gesagt, okay, sobald er sagt, dann sagt er, und jetzt sage ich ein letztes Mal,
ja.
ranzoomen, top, die Wette gilt. Perfekt. Was sie gemacht haben, ist halt einfach, die wollten das auf gar keinen Fall ein fünftes Mal verkacken. Und dann ist diese Totale wirklich wie so ein Raubtier. Hat er gelauert. Und der Gottschalk hat geredet im Hintergrund.
Es ist ja so.
Der war 1 Zentimeter groß auf dem Bildschirm, ne? 1 Zentimeter groß. Er hat da gelabert. Und ja, und das war auf einmal, hat er auch so Emotionen nochmal. Das ist jetzt auch, das berührt mich jetzt auch. Und jetzt komme ich gleich zu dem Satz. Die Kamera hinten. So richtig gewackelt. Meine Katze, die wackelt immer so mit dem Hinterteil, wenn sie irgendwie.
Ist es gut, wenn jemand emotional wird, wenn die Kamera ganz weit weg ist.
Nicht gut.
Das ist nicht gut.
Ist, ja. ist selten gut.
Selten gut, okay.
Ja. Und naja, also da haben sie da den Sergio Leone gemacht und haben da gelauert und dann hat er den Satz gesagt und dann war aber der Zoom, der musste so lange gehen, dass der Satz auch in diesem Zoom total verwackelt und also es hat auch verkackt, ne?
Ja, die haben sicher nicht viel Probenzeit.
Aber kann der, nö, ja, das muss man irgendwie in die 2 Wochen quetschen, diese Sachen.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen?
Ja. Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert. Und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. Nong Shim. Also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe. Intensive Shin-Schärfe. Daher kommt das. Bissfeste Nudeln. Und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln.
So, ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht. Mhm. Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmitty, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Sag mal, aber sowas wie, wenn jetzt Jan-Josef Liefers, ne? Wenn der, ja, ich möchte das nur mal sagen, okay. Weil es ist nicht immer alles Tommy und die Regie. Wenn jetzt Jan-Josef Liefers. Manchmal sind es auch die Aufnahmeleiter. Warum nimmt dem keiner die Gitarre weg? Man sieht die doch. Das ist doch nicht eine Maultrommel, die man in der Hosentasche hat und dann holt man die raus und keiner hat es mitgekriegt. Das ist doch keine Triangel, die man damit reinschummeln kann. Eine Gitarre, Alter. Das sieht man
warum
doch.
Warum hat er eine Taucherbrille auf im Fernsehen?
Ja, genau. Das ist auch die Frage. Erst darf er in der Taucherbrille das machen. Ja. Dann kommt er mit der Gitarre. Da muss doch irgendeiner mal sagen, also wir sind hier nicht bei, keine Ahnung, wir sind hier nicht bei Dallas.
Dallas.
Ne? Mit Karl Dahl. Das ist ja keine alberne Quatschsendung. Ja. Das ist hier seriöse Samstagabendunterhaltung. Du, was hast du mit der Gitarre vor? Wenn der dann sagt, naja, ich hatte mir also überlegt, dass später, also wenn ich die Wette verliere oder gewinne, weiß ich auch nicht, dann würde ich also neben Cher sitzen und mit geschlossenen Augen dann ein Cher-Lied singen. Und die Taucherbrille habe ich auf, dass falls ich praktisch so gerührt bin von meinem eigenen
Ja.
Von dem, was
dass
ich singe.
Ich ertrinke in meinen Tränen.
Genau, ne? dass wir alle nicht ertrinken in meinen Tränen und dass ich die Tränen in meiner Taucherbrille auffangen kann.
Weil es ja eine Grundregel, die wir auch immer befolgen müssen.
Jan-Josef Liefers nicht einladen.
Nee, aber immer, wenn irgendwas droht, ein bisschen peinlich zu werden, dann muss man das Licht dimmen. Ne? Also dann sage ich immer so, also hier, wir brauchen einen Spot. Ne? Alles andere abdrehen, Gegenlicht, bisschen Scherenschnitt. Ne?
Man würde doch jetzt denken, wenn jetzt einer da anfängt, da was zu machen, wo man schon so eine leichte Gänsehaut schon kriegt, als wenn... Ja, wenn die Gitarre so auf den Schoß genommen wird und man denkt schon, so, dann würde man doch als normaler Zuschauer, ja, nicht Fernsehprofi, Fernsehzuschauer, würde man denken, der soll doch jetzt nicht auch noch einen Spot kriegen und drumherum soll es dunkel werden. Warum also doch?
Das ist jetzt natürlich ein Extremfall, ne?
Ja.
Also das Jan-Josef Liefers Ding ist ein Extremfall. Aber auch da hätte es geholfen, denn so ein Spot hätte verhindert, dass man Cher sieht,
ja,
wie Jan-Josef Liefers ihren Song singt mit geschlossenen Augen.
Aber das wollen die doch. Darum ging es doch. Deswegen hat er doch den Song ausgesucht.
Ich weiß. Das ist ein Extremfall. Da kann man jetzt. Ich will jetzt nur mal erklären, dass man halt oft ihr kennt es auch, wenn man in den Aufzug geht und das Licht ist so ganz fies, dass man sich kaum traut, in den Spiegel zu gucken. Ja, ne? Man weiß, das wird nicht gut ausgehen, wenn man da jetzt reinklotzt. Ne? Mhm. Und dann guckt man auf den Boden so und wartet, bis die Tür aufgeht und rennt raus. Ne? So. Und so ist das Licht auf der Wetten-Dass-Couch.
Ja.
Also es ist da kannst du eine OP, da kannst du irgendwie die Augen lasern lassen auf dieser Couch. Und wenn du dann da sitzt, auf dieser Couch und rechts sitzt der Schweighöfer, der da vergessen wurde seit 4 Stunden, links.
Warum hatte der einen Rolli an?
Auch eine, ja, ein bisschen, kommen wir zu.
Ist ja heiß.
Und dann sitzt da jemand, er sitzt mit der Gitarre und hat dann die Augen geschlossen, dann wirkt das halt wirklich wie der Albtraum jeder Weihnachtsfeier, also wie
jeder
so Familienfeier. Ne? Ja. Irgendwie jemand hat Gitarre gelernt und führt das vor. So. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen atmosphärischeres Licht gehabt hätte, wenn man irgendwie dafür Sorge getragen hätte, dass das Publikum I Got You Babe mitsingt von mir aus, da hätten wir uns auch geschämt. Aber
hätte man nicht auch Jan-Josef Liefers austauschen müssen?
Naja, ich sag, oder das Licht hinten anknipsen, dass man ihn gar nicht sieht, wie er die Augen geschlossen hat.
Ach, das wäre gut, ja.
Aber
überhaupt,
so,
wenn man ihn immer nicht sieht, finde ich immer gut.
Ach, jetzt hör doch mal auf. Also, jetzt
du triffst ihn wieder am Flughafen und dann hast du den Salat. Ja, da stehst du da im kurzen
Nein, es geht tatsächlich auch nicht um ihn, sondern um die Idee, die gemeinsame Idee, was man da so genau macht.
Zu der Idee muss ja auch jemand sagen, top.
Darf ich mal kurz objektiv fragen? Ist das eine gute Idee, im Beisein des Superstars den eigenen Hit zu singen?
Nein, ist keine gute Idee. Aber ich sag ja, es ist
Ach
die
so,
Idee.
Ist keine gute Idee.
Und diese David Brandigkeit, die kommt halt durch dieses Licht, ne? Oder was?
Ja, nein, David Brandigkeit.
Ich glaube,
was
Schmidti hier vorstellt, ist eine Idee, die redaktionell sehr schlechte Idee, zumindest optisch irgendwie aufzufangen.
Ja. Da wäre eine totale gut
sehr
gewesen.
Sehr gut gewesen. Ja. Oder ein Umschnitt. Oder?
Ja, und das Publikum winkt da mit den Lichtern und
sowas. Aber
das
Problem ist, man muss denen auch die Handys wegnehmen, ne? Weil die sitzen da die ganze Zeit, 3000 Leute sitzen da am Daddeln, als wenn nebenbei noch Fußball ist oder so. Ja. Und gucken da auf ihre Handys, als wenn da irgendwie Pokémon Go gespielt wird und da ist eine Arena. So sah das aus.
Sitzt der Schweighöfer da immer noch?
Nee, er war schon hier, war vorgestern bei uns im Büro.
Ah, ja.
Hat ein bisschen erzählt.
Ja?
Ja.
Und habt ihr ihm so eine Notfalldecke umgelegt? Oder was habt ihr gemacht?
Nein, er hatte großen Spaß, hat er gesagt.
Ja, klar.
Ja. Das finde ich auch so, also Abteilung verblüffend. Ich will das gar nicht werten, aber ich finde es verblüffend, dass wenn man merkt, dass ein Gast 3 Stunden nicht mal mehr angesprochen wird.
Aber das hat er also Matthias hat es nicht gemerkt, weil er hat gar nichts gehört, technisch. Er hat einfach nichts gehört von der Sprechsituation.
Da kann ich ihn beruhigen, er wurde auch nicht angesprochen.
Ja. Man muss.
Also, hätte er es nicht gehört. Ja. Weißt du, deswegen ist es quasi.
Das muss man vielleicht kurz erklären. Wenn man auf so einer großen Couch sitzt, das ist ja wie, wenn man mit 30 Leuten an einer großen Tafel zum Essen sitzt und da hält man sich mit dem, der neben einem sitzt, weil man die da hinten ja nicht hört. Im Fernsehen ist das anders, weil jeder hat ein Mikrofon und man hat so Monitorboxen. Im Idealfall sind die unterm Tisch so versteckt. Und dann hat jeder seine eigene Box oder jeder zumindest sitzt im Schallgebiet einer Box. Und es wird dann so laut gedreht, dass wenn einer normal redet, aber 20 Meter weit weg sitzt, dass ich den so höre, als säße er neben mir. Das macht möglich, dass man auch über weite Strecken miteinander kommuniziert, was in so einem Riesenstudio, was ja wirklich, ist ja, wie breit ist dieses ganze Studio? 50 Meter oder so.
Ja,
oder noch weiter, ne?
Groß,
100 Meter.
Ja.
Und wenn das halt nicht funktioniert, dann ist es halt wie bei jeder Familienfeier.
Na, ist schlimmer, würde ich sogar sagen, weil bei einer Familienfeier würdest du lauter sprechen, um den Hinteren noch mit einzubinden. Im Fernsehen redest du ja leise, weil es technisch so übertragen wird, dass eigentlich jeder hört.
Ja.
Das heißt, du redest in der normalen Gesprächslautstärke. Das heißt aber, wenn jemand die Box nicht anhat, dann hört er immer gar nichts.
Ja.
Ich glaube, der saß so weit außen, der Schweighöfer, dass er einfach nicht mehr in diesem Bereich von der Box war.
Er saß schon eigentlich, er saß schon in der ARD. So weit war er aus der Sendung raus.
Aber nochmal wegen dem Rolli. Mhm. Also ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, Mann, das musste mir heiß sein, ne? Man kann ja, wenn man jetzt zu Hause sitzt und merkt, man hat sich zu warm angezogen, dann zieht man das einfach aus. Aber wenn man verkabelt ist und in so einer Sendung sitzt,
geht das nicht,
kann man nicht einfach sagen, boah, ich glaube, der Rolli sah schick aus jetzt oder sieht immer noch schick aus. Aber boah, ey, ich schwitze wie ein Affe, ey. Ich muss das jetzt ausziehen.
Ja.
Das geht nicht.
Kann ich noch ein, zwei Sätze zu Thomas Gottschalk sagen? Weil ich bin ja eigentlich der größte Thomas Gottschalk-Fan. Ja, und ich habe ganz lange nachgedacht, was kann man überhaupt abschließend hier sagen, ne? Und ich habe überlegt, warum war ich Thomas Gottschalk-Fan und wie sehe ich auch diese Sendung jetzt, ne? Und mir ist einfach aufgefallen, ich glaube, ich war immer großer Thomas Gottschalk-Fan, weil Thomas Gottschalk wirklich ein Moderator ist, der unendlich schlagfertig ist und in dieser Schlagfertigkeit witzig. Das heißt also, der konnte innerhalb von Sekunden was Witziges aus dem Moment sagen. Und das fand ich wirklich immer beeindruckend. Und Schlagfertigkeit, wenn man länger drüber nachdenkt, bedeutet das doch, dass du wirklich, ohne lang nachzudenken, was rausfeuerst und du bist sehr schlagfertig und witzig schlagfertig, wenn das gute Sachen sind, die du da rausfeuerst. Mhm. Wenn du aber, und das ist meine These zu Thomas Gottschalk, also wenn du schlagfertig bist, dann nimmst du das, was auf deiner Festplatte ist und das feuerst du raus, ohne Filter. Und wenn das auf der Festplatte aber seit 1993 nicht mehr upgedatet ist und du dich leider so ein bisschen, und das würde ich dir auch ins Gesicht sagen, lieber Thomas, leider dich so ein bisschen auch einem gesellschaftlichen Wandel nicht weiter damit auseinandersetzt, den nicht bereit bist, weiter mitzudenken und du vielleicht 1993 ein progressiver Typ warst mit linksliberalen Gedanken und dann aber die nicht angepasst hast auf 2023, dann findest du halt immer das auf der Festplatte, was aber leider nicht mehr ganz zur Zeit passt. Und ich finde, den Vorwurf muss er sich gefallen lassen. Es ist nämlich nicht das Problem, dass man im Fernsehen anders sprechen muss als zu Hause, sondern das Problem ist bei jedem, der nicht bereit ist, sich mit gesellschaftlichen Debatten auseinanderzusetzen, der sich gefällt, auch in unpolitisch sein und in Ansichten von vor 100 Jahren, der wird, wenn er weiter auf seinen Mittelschlagfertigkeit setzen will, immer auf eine Festplatte zurückgreifen, die nicht mehr zeitgemäß ist. Und dann passieren ihm so olle Sätze wie, jetzt kommen hier zwei Gabelstaplerinnen, man mag es sich gar nicht vorstellen. Doch, man mag es sich vorstellen, selbstverständlich kommen jetzt zwei Gabelstaplerinnen. Mhm. Dann kommen so Sätze wie, man sieht es dir nicht an, aber du magst die Opa, warum sieht man es ihr nicht an? Und dann sitze ich auch auf dem Sofa und ich ärgere mich darüber, weil ein großer Held meiner Kindheit und die Zusammenarbeit auch bei Wer spielt mir die Show war wirklich toll und da fand ich ihn witzig und da war alles da an Esprit und Intelligenz, auch im Humor, auch unterstützt durch eine gute und tolle Bildung, was ich an ihm bewundere. Und dann sehe ich aber das und dann muss er sich den Vorwurf machen. Entweder, und deswegen hat er am Ende dann mit seinen Sätzen recht, dieser zu sagen, ich darf hier nicht mehr so reden, wie ich möchte, also gehe ich lieber. Und hat er am Ende recht, weil entweder bist du bereit, deinen Kompass mit der Zeit immer wieder zu justieren, in den Diskursen zu bleiben und sich neue und kluge Ansichten zu bilden, oder eben nicht. Aber wenn du sagst eben nicht, dann bist du sicher dann auch nicht mehr der Richtige, am Samstagabend 12 Millionen stilsicher zu unterhalten. Und das war so für mich das
Fazit. Ja, ich möchte nur mit einer Einschränkung gebe ich dir alles 100% recht. Ich glaube nur, man muss wirklich mal deutlich machen, wie falsch sein Statement aus meiner Sicht. Das Ende, also ein schlechteres Ende hätte er sich selber nicht schreiben können. Dass man fast verbittert da rausgeht, nochmal so eine Anklage macht, als wäre er fast schon Opfer der Cancel Culture, die da rumweht. Der wurde auch in den 90ern, gab's auch Schlagzeilen, den Satz hat er rausgehauen, das hat er rausgehauen. Da ist natürlich bei 4 Stunden live auch mal was dabei, was daneben liegt, so, das ist auch Natur der Sache. Aber dass er jetzt so auf den letzten Metern sich fast noch wie so ein Opfer darstellt, einer Kultur, die ihn nicht mehr versteht, die keinen Spaß mehr versteht und so, das kann man, also ihm wurde auch wirklich sehr, sehr viel viel auch durchgewunken, was anderen vielleicht gar nicht verziehen werde, schon bis dahin. Und da so einen Abgang hinzulegen, wenn man das dann auch im Vergleich sieht mit einem Frank Elstner, der da nochmal die Wettkandidaten in den Mittelpunkt gestellt hat, in einer wirklich berührenden Abschlussrede, der das wirklich würdevoll zu Ende gebracht hat. Und das vergleicht mit jemandem, der in den letzten Worten einer 30-jährigen Karriere mit dieser Show eine Anklage an die gibt, dass man ihn verbiegen will, und das lässt er nicht mehr mit sich machen, und deswegen ist es jetzt Zeit abzudrehen. Er kann auch einfach sagen, ich hatte die beste Zeit meines Lebens, diese Show hat mir alles bedeutet, ich bin froh, wenn es Ihnen zu Hause auch so ging. Trotzdem muss man auch sagen, ich bin irgendwie, die Zeit ist für mich auch vorbei, ich gehe jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Wie auch immer man das ausschmückt.
Er wollte das noch loswerden, ne? Und das ist, das habt ihr so vollumfänglich durch alle Ebenen, die man da kommentieren kann, gerade besprochen, dass da nicht mehr viel überbleibt. Mir hat immer früher eine Sache gefallen, und die, wie er reagiert hat auf Kritik, und das beinhaltet so ein bisschen eben auch die Möglichkeit, dass man mal daneben liegt. Mhm. Und dass man nicht immer alles perfekt macht, und dass man manchmal, muss man ja auch wirklich sagen, und diese Verbitterung war auch, steht da Tropfen hüllt den Stein. Mhm. Weil ganz oft, muss ich auch nochmal sagen, gab es dann auch vor 5, vor 10 Jahren und sowas, jeden Sonntag gab es dann die Kritik, ob gedruckt oder später online, und da stand immer, was alles scheiße war an der Show. Und da war auch ganz viel ungerechtfertigte Kritik. Ganz viele Kritik, die sich eigentlich mit dem Satz erklären lässt, meine Güte, es ist Unterhaltung, es ist Samstagabend, es ist Viertel nach 8, es hört doch auf, es ist keine internationale Krise, die da besprochen wurde, sondern das war Fernsehunterhaltung, und da muss man jetzt auch nicht so 9-mal klug wie so ein Bademeister am Rand stehen und mal sagen, das hätte ich anders gemacht und das war nicht witzig und das war zu lang und hier hat er irgendwie unsere Stars beschämt, die wir aus dem Kino so lieben und so. Da war auch viel ungerechtfertigte Kritik dabei, und ich glaube, das hat sich mittlerweile so ein bisschen vermischt, und dieser Trotz, so das Gefühl zu haben, meine Güte, ich mache das hier 30 Jahre und es war wohl witzig genug, und am Flughafen sind immer alle nett zu mir, die mich da treffen, und die normalen Leute, die kritisieren mich ja gar nicht, aber ihr da, ihr findet ja immer irgendwas, was euch nicht mehr passt, dass man auf der einen Seite eher vielleicht auch sich dann so erinnert an eine Kritik, die ungerechtfertigt war und wo man auch als normaler Fernsehzuschauer und Zuschauerin gedacht hat, ja, muss man vielleicht auch nicht unbedingt kritisieren, sowas. Und dann spielt aber das rein, was durchaus kritisierbar ist, und das vermischt sich dann so merkwürdig. Früher hat er da gut drauf reagiert und damit war alles gesagt, und das habe ich immer bewundert, da hat er gesagt, liebe Leute, liebe Kritiker, ich kann es nicht besser. Und das war perfekt. Ja. Das war perfekt zu sagen, ich kann es nicht besser.
Ich glaube, mich ärgert es auch, dass er, man hat das Gefühl, diese Ansicht, dass man fast so ein Opfer von einer Kultur ist, die man vielleicht auch nicht mehr vollumfänglich versteht, die ist auf den letzten Metern ausgedacht. Der wurde auch früher kritisiert. Das war wirklich gang und gäbe im Spiegel. Es gab nie eine gute Kritik zu Wetten, dass, als das noch in seiner Hochzeit war. Nie.
Ja, das hat er immer zerrissen. Gesagt, ja.
Das hat er auch und immer sehr in einer Gottschalk-Art, wie du es gerade beschrieben hast, abgebügelt. Und jetzt auf den letzten Metern kommt er damit so. Und er ist nach wie vor der Volksheld Nummer 1 für eine ganze Generation. Und es gucken irgendwie 12 Millionen Leute und er holt 50% Marktanteil und so. Und ist sich dann nicht zu schade zu sagen, er wird jetzt nicht mehr geliebt von einem sozialen Umfeld, das er nicht mehr versteht und das ihn nicht mehr will, also zieht er ab.
Naja, und vor allem, das sind ja Zahlen, die sprechen ja wirklich für sich, und das sind die normalen, ich sage in Anführungsstrichen, normalen Menschen, die ihn gerne sehen und so weiter, das sind auch die, die ihn ansprechen und die ihn da verehren für 12 Millionen Leute. Da muss ich 5 Jahre Late Night Berlin senden. Wirklich 5 Jahre. Das ist kein Quatsch. Damit, weiß ich, 10 Millionen da stehen. Und dann sind das auch nicht unterschiedliche Leute. Das sind immer dieselben, da, ne? Die ich dann zusammenrechnen muss. Das ist einfach, es ist doch eigentlich alles da. Warum nicht einfach sagen, danke, tschüss, Bussi, Bussi, das war's. Und,
wir sehen uns bei 100 Jahre Disney nächste Woche.
Ja, das kann mir. Genau,
so
wir sind es ja. Bei 100 Jahre Disney nächste Woche und da stehen die Texte fest oder ja. So.
Aber ich war auch so, ich fand es auch so geil, den ganzen Abend hat das Handy gebimmelt, ne? Und dann habe ich auch noch Katar geschrieben, ey, wir sind so blöd, dass wir uns halt nicht getroffen haben, so eine Flasche Wein aufmachen und das gemeinsam gucken. Weil das ist halt immer, das vermisse ich so sehr nach wie vor. Und ich kann nur beten, dass wir...
Das hat man sonst nur so Song-Contest oder so. Ne?
Ja, dass man nur weiß, da guckt jetzt jeder heute Abend so. Jeder, der sich für Fernsehen interessiert, guckt das jetzt. Und dann bim, 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 jeder hat eine Meinung und dann regt man sich auf über den Satz, man regt sich auf über den Auftritt. Man freut sich darüber.
Ja.
So, es ist mega geil und ich kann nur hoffen, dass wir es schaffen, mit irgendeiner Show von uns auch nur so ansatzweise dieses Gefühl zu bringen, dass Leute sich irgendwie, ob im Internet, auf Twitter oder per Handy zusammentun und die Sachen bewerten und irgendwie diskutieren, die wir da zur Aufführung bringen.
Das,
ist ja das größte
sich.
Ziel.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man kann
putzen kann man die auch.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit dann morgens.
Man spart lesen, viel ja. Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, ja, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit drei Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein. Und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz. Und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig, in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz. Und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllung statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben.
Will man nicht haben.
Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zuweisen könnt. Allianz.de/meinZahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und ja? Pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/meinZahnschutz war das, ne?
Mhm. Ja, ist genau. Ja reingepackt.
Ist ja reingepackt.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende! Am Sonntag, 20.15 Uhr, eine der besten Sendungen, die wir je produziert haben. Die erste Sendung jetzt unter der Moderation von Matthias Schweighöfer, Wer stiehlt mir die Show? Da kann man sicher viel diskutieren und viel ins Internet vollschreiben. Es lohnt sich, da können wir zumindest garantieren,
und da
hat
sitzt
man einen
nicht,
herrlichen Fernsehabend.
Wenn man jetzt auch viele Leute, die am Samstag Matthias Schweighöfer das erste Mal gesehen haben, ja, und sagen, was macht der eigentlich, wenn der nicht mit dem
Rolli, ist der so still?
Wenn der nicht mit dem Rolli in der Ecke sitzt?
Ja.
Ne? Was macht der sonst? Mhm. Ja, der macht auch andere Sachen.
Also Matthias Schweinsteiger ist ein toller Moderator, den sollte man sich anschauen. Leider ist er, richtig, ja. Leider ist er auf dem halben Weg Hollywood-Star geworden. Also so können eben auch Karrieren in die falsche Richtung laufen. Aber er ist ein fantastischer Moderator.
Der ist uns richtig weggescheitert. Ne?
Ja. Ja, richtig.
Der ist so richtig abgerutscht nach Hollywood.
Ja, ja.
In den Sumpf.
In den Sumpf.
Man, haben wir nicht aufgepasst.
Nicht aufgepasst.
Zack, zack, guckst du einmal nicht hin und ist er dabei bei Netflix mit Jennifer Garner aktuell.
Ja, frech. Ja. 20.15 pro 7. Sonntag,
peinlich.
Große Empfehlung. Ich habe eine Frage an den Prominenten.
Oh.
Fragen an den Prominenten.
Es ist wieder die Zeit im Jahr, in der das legendäre, muss man sagen, mittlerweile Kult-Best-of von Late Night Berlin gedreht wird. Heute
Ach,
ist es soweit.
Gott,
heute ist
oh
soweit.
Gott, oh
und
Gott.
Die Idee ist dieses Mal.
Mein geliebtes LNB-Best-of.
Ja, Wir haben wieder 10 mal, Millionen ey, Euro in die du Hand hast, genommen.
Nein, halt mal deine Mama kurz. Ganz,
also jetzt darf ich meine Frage formulieren. Nein,
kannst du gleich mal. Ich muss kurz einmal einhaken. Mach die Musik aus, wirklich. Ich finde das eine Frechheit. Weil du hast die, mach das aus. Du hast mal angefangen, das so kultig zu hassen. So, als wir irgendwann mal vor ein paar Jahren, gebe ich dir im Nachhinein auch.
Als
wir
mit dem Sofa durch Berlin
gefahren
sind?
Nein, eben nicht. Jetzt sei doch mal.
Ich fand das anderen. Eklig.
Du hast irgendwann eklig, ja. Du hast irgendwann mal, da haben wir da irgendwie, haben wir uns so einen Adventskranz gekauft und haben uns daneben gesetzt. Weißt du noch?
Na, das war, genau, da haben wir mit, haben wir Käsefondue gemacht.
Ja, irgendwie so. Das war auch nicht, also da haben wir uns nicht genug Mühe gegeben, ne? Das stimmt auch. Und da hat er einmal im Jahr Lettner Berlin geguckt,
hat er reingezappt und sich geärgert.
Aufgefallen,
ne?
Ja. Weil er dachte immer, er guckt das Best auf, der braucht die einzelnen Folgen nicht sehen, wie so viele.
Kann er mitreden, ne? Ja.
So, und dann das ist Schmittis TikTok. Und dann hast du uns kritisiert. Aber wir haben das ja ernst genommen und haben dann gesagt, gut, dann machen wir ein sogenanntes Spektakel daraus. Ja, genau. Und dann machen wir also viel mehr, als notwendig wäre, um einfach eine Antwort auf deine Kritik zu finden. Und dann haben wir zum Beispiel was gemacht, was sehr witzig war. Wir haben ein Sofa genommen. Ich habe überlegt, ob man nicht mit dem Sofa durch Berlin fahren könnte.
Ja,
und dann
haben
wir überlegt und dann haben wir einen gefunden. So ein, das ist hier so ein Barfußläufer aus Potsdam.
Ja.
So ein
Sofafahrer.
Spezieller Mann.
Ja.
So, und der hat so eine Lizenz, wie man Sofas zum Beispiel oder alle möglichen anderen Sachen auf so einen Hänger laden kann, auf so einen Tiefhänger, der auch für Filme benutzt wird, wenn die durch die Stadt fahren, aber nicht wirklich fahren. Ne? So. Und da haben wir das Sofa drauf geschnallt, haben uns das Ding angezogen und dann waren so Gurte an dem Sofa. Und dann sind wir auf dem Sofa durch Berlin gefahren, haben uns den Arsch abgefroren und haben dann die Moderation gemacht. Das ist doch was.
Und dann
was.
Haben wir zufällig noch Norad Schöner getroffen.
Genau.
Kurios.
Und Caroline Herfurth.
Dann haben wir mal die Mitarbeiter besucht und haben die Wohnung uns angeschaut. Wir sind sogar zu einem Mitarbeiter mit dem Boot gefahren, Schmidt, mit dem Boot. Und noch ist es hier nicht genug. So, und dieses Jahr, also dieses Jahr gibt's Bescherung für unsere ZuschauerInnen. Der Weihnachtsmann wird auf den Kuhdamm fahren.
Ich.
Das ist klar, euer Umlauf. Und wir fahren mit einem roten Coca-Cola Weihnachts-Cadillac Cabrio über den Kuhdamm und es gibt Geschenke. Und zwar nicht irgendeinen Mist, sondern natürlich die schönsten Einspieler aus 2023.
Das sind die Geschenke.
Das sind eure Geschenke.
Das sind die Geschenke für die Leute. Und ich freue mich jetzt schon auf, wir geben denen eingepackte Geschenke.
Ja.
Und dann freuen die sich bestimmt, ne, weil die denken, der Weihnachtsmann schenkt denen was.
Ja.
Und dann packen die es aus und ist da aber nur eine Videokassette drin. Und dann merken die, dass sie praktisch nur genutzt wurden als Steigbügelhalter zum nächsten Einspieler. Und dann sagen wir, freuen sie sich, ja, hier waren wir besoffen so und so. Und dann geht das los.
Und der Witz ist, die können das nicht mal angucken.
Dann könnt ihr das gar nicht angucken. Dann haben die einfach eine wertlose Videokassette und können ihren Tag weitermachen.
So. Und die Geschenke sind extra so gepackt, dass wenn jemand nicht im Fernsehen sein will, dass wir den Deckel wieder zumachen können zum nächsten Latschen. Ne?
Ja.
So, jetzt kommt aber meine Frage an den Prominenten. Ich habe diese Woche zweimal mein Kostüm anprobiert.
Das war noch nicht was.
Ja. Und dieses Kostüm wurde von unseren Kollegen Franzi und Sophia von Hand genäht. Und zwar nicht irgendwie, wenn die beiden was machen, dann richtig. Das ist aus einer echten Wolle geschneidert und geschnitten zu meinem Antlitz. Also wie so eine Art Maßanzug.
Ich habe mir was gewünscht und die haben das umgesetzt.
So. Und ich habe dieses Kostüm angezogen, das erste Mal, und dann wird da noch so zurechtgezuppelt und hier was abgesteckt an der Plauze, spannst da noch einen Meter Stoff rein und solche Geschichten. Ne? Und ich habe zum ersten Mal mich in einer Situation wiedergefunden, wo ich nicht in den Spiegel gucken konnte, weil ich mich so doll geschämt habe. Und ich habe mich da, wie Roland Koch einst, in was reingaloppiert, indem ich einfach Klaas Wunsch gesagt habe, ja, das mache ich so, wie du das wünschst.
Bist du Weihnachtself oder
Grinch? Ich bin ein Weihnachtself. Ich trage eine gelbe Leggings, wie so ein Kindergarten-Tobekind. Da drüber so einen grünen Mantel, so einen Hut. Dann die solche Schuhe, die an ihrer Spitze so einen Bogen haben.
Ja.
Ich zeig dir mal kurz ein Bild, Schmitty, damit du weißt, was das ist. Und ich habe jetzt wirklich die Frage an den Prominenten. Schön. Was mache ich jetzt? Weil ich schäme mich. Klaas darf es noch nicht sehen, weil er soll es beim Dreh erst sehen. Ne?
Hat er auch so Ohren?
Nee, ich habe sogar lange Ohren. Die kriegst du auch noch. So, pass auf.
Siehst irgendwie aus wie Seth Rogen.
Ich schäme mich so doll.
Nee, wie was, Will Ferrell oder nicht?
Ja, was mache ich? Also, wie geht man damit um? Also, gibt es etwa, also, kannst du aus dem Vollen schöpfen, gibt es vergleichbare Situationen in deiner Karriere, wo du irgendwas anhattest und das ist ja auf sogenannte Zelluloid gebannt, also zumindest ins Internet gespeichert, wo du weißt, es wird dir immer mal wieder begegnen, es ist unlöschbar jetzt da, dadurch, dass ich das heute tragen werde und ich schäme mich so doll. Was tue ich damit? Also, wie gehe ich damit um? Also, auch psychisch. Und gibt es vergleichbare Situationen?
Kurze Zwischenfrage.
Ja.
Ist das, ist euer Dreh, der ist aber nicht versteckte Kamera?
Nee.
Das ist dein Glück.
Ja.
Das ist dein Glück.
Ach so, dass die Leute
weil Leute sehen, sehen sofort die Kamera, aha, da macht jemand Spökes.
Das ist die Rechtfertigung.
Aber da, das ist aber gar nicht der Punkt, weil mir ist es nicht peinlich vor den Leuten, die ich vor Ort treffe, sondern mir ist es grundsätzlich peinlich, so gesehen zu werden. Also ich, es ist mir so, wirklich, und das meine ich ganz ehrlich, mir ist so peinlich, dass ich nicht im Spiegel gucken kann.
Ja, aber Jakob,
das kenne ich sonst aus dem Fitnessstudio, also, wenn ich so Übungen mache, will ich nicht so mein angestrengtes Gesicht sehen, weil es gibt ja viele Männer, die machen so, ja, die machen da so vor dem Spiegel und gucken die Muskeln. Ich will nie in den Spiegel gucken. Es sieht immer scheiße aus und ich will lieber, dass die Illusion in meinem Kopf bleibt, dass das vielleicht cool aussehen könnte. Und ich will den Realitätsabgleich nicht. Und das ist ja dann da. Weißt du? Ist ja da.
Ja, also da kommst du nicht raus. Das ist ultra, ultra.
Ja, aber ich möchte, vielleicht gibt es ja ein paar Bewältigungsstrategien.
Also.
Du warst kürzlich noch ein Buzzer, Klaas.
Ich war ein Buzzer.
Ja, das wird man im Februar sich von überzeugen.
Ich war ein Buzzer.
Du hattest auch einen brennenden Hut, aber dazu irgendwann.
Ich hatte auch einen brennenden Hut. Ja. Ich habe, es gibt, genau, es gibt verschiedene, genau, ich hatte schon so alles mal an.
R2D2 war auch gut.
R2D2 war ich auch schon mal, genau, weil ich ja der Kleine bin. Ne? Da musste ich R2D2 sein und Joko war dieser goldene Vogel da, ne? Und die, nee, es gibt da keine Möglichkeit, es gibt nur die Möglichkeit, dass du dir immer wieder, und das sage ich dir wirklich, und man wird manchmal erst demütig in dem Moment, wo man vielleicht, wo vielleicht es droht, dass es nicht mehr da ist oder so, du musst dir wirklich mal überlegen, was passieren würde in deinem Leben, wenn du arbeiten müsstest. Wirklich, das ist, also, ein ernster Gedanke. Du musst dir in solchen Momenten vergegenwärtigen, dass du eigentlich jetzt bei einer richtigen Arbeit wärst und dort mit viel normaler Arbeit dein Geld verdienen würdest. Und dann denkst du dir...
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Brote verkaufen würde, ja, dann würde ich mich dabei ja gar nicht schämen.
Doch, nein, das nein, schämen würdest du dich nicht.
Überhaupt nicht
schämen. Nein, du würdest dich nicht schämen, aber das wäre viel anstrengender. Du musst, den Preis zahlen, dass du dich einen Tag mal schämst. Und du kommst dann aus dem Schämen vielleicht nicht raus, aber du machst deinen Frieden damit. Du musst deinen Frieden damit machen.
Ja.
Es ist eben so. Wir sind mittlerweile auch nicht mehr, weißt du, mit 20, 25, da hat man noch große Träume. Da denkt man noch, man kann sein Leben noch in jede Richtung drehen, die irgendwie möglich ist. Das ist nicht mehr so bei uns. Wir sind da jetzt gelandet und nun sei froh und demütig, dass es immerhin sowas ist. Das hätte auch alles viel mehr ins Auge gehen können, bei deiner Faulheit. Und jetzt bist du einfach ein Weihnachtself. Gut, geht besser. Es gibt auch schönere, es gibt auch schönere Tage.
Weißt du was, ich sag dann zu Sophia, sag ich, ey, ich sage jetzt mal ganz deutlich, ich hab's höflicher ausgedrückt, ja. Aber ich will nicht, dass man meinen Pimmel in der Leggings sieht, ne? Dann hat sie eine Lösung sofort gehabt. Hat was geschneidert. Eine grüne Hotpants. Das ist die Lösung.
Ja, und? Sieht man einen Pimmel noch?
Nein.
Ja, also, das ist doch eine gute Lösung. Ja, naja.
Gott, ich bin richtig, ich bin fix. Dein Rat war scheiße, Klaas. Weil das, die Leute, die uns Checker-Fragen einschicken, die können ja nicht Feedback geben, ob ihnen das geholfen hat. Deswegen ist die Rubrik so ein Erfolg, weil wir so tun, als ob wir denen helfen. Aber ich kann dir ganz direkt sagen, dein Rat war scheiße, hat mir gar nicht, fühle mich gar nicht besser. Du hast mir keinen guten Tipp gegeben, wie ich mich da.
Du hast eigentlich nur erklärt, warum er plötzlich in so einem Kostüm steckt.
Ja. Ja, ich will, dass er das.
Du hast sogar das Thema verfehlt.
Stimmt gar nicht. Ich will einfach mal, dass deine Demut deine Scham überdeckt. Und deine Demut, deine fehlende Demut, ist ab und zu schon ein Problem. Und heute, weißt du, heute ist es so, oftmals nervt uns deine fehlende Demut. Heute nervt sie dich selbst. Und irgendwie ist das so, wenn man sagt, weißt du, wenn so ein Kind selber auf einen Legostein tritt, dann denkt man, ja, so, das ist gerecht.
Fährst du mit deinem Porsche dahin zum Training?
Ach, halt die Fresse, Schmitti.
Da werden die Leute aber Augen machen, ne, wenn da der Elf aussteigt.
Ja, bist du fast ein 12.
Ich habe verfügt, normalerweise, so, wenn man auf so einen Dreh fährt, dann zieht man sich hier im Kostüm um. Aber da müsste ich 4 Meter hier über das Gelände laufen. Und ich bin immer eine Respektsperson. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht.
Dann wo ziehst du dich dann um? Da im KDW, Dreh, oder? Dann
da. Ich habe eine, da wo, auf dem Bürgersteig?
Ja, was weiß ich, lieber besser als hier.
Also ich habe dann zwischendurch eine SMS gekriegt, weil ich habe dann gesagt, ich will der Weihnachtsmann sein, ne?
Ja.
Und er soll der Weihnachtself sein. Mhm. So, und weißt du, ich weiß ja auch, was ich bereit bin dann für zu tun. Ich weiß, dass ich der Weihnachtsmann sein muss, dafür, dass ich mir wünschen darf, dass er der Weihnachtself ist. Und dann bin ich auch bereit, den Weihnachtsmann zu machen.
Ja, das lieb von dir.
Ja,
richtig peinlich, der Weihnachtsmann
ja,
zu sein.
Und dann hat,
der hat echt ein Imageproblem, ne?
Und dann habe ich von Rauli eine SMS gekriegt.
Erkennt man dich als Weihnachtsmann? Oder hast du den Bart so bis knapp unter die Augen?
Nee, man erkennt mich überhaupt nicht.
Aber das ist auch praktisch.
Und dann hat
erkennt man Jakob? Ja.
Ja, den erkennt man gut, ja. Und hat Rauli hat dann zu mir noch geschrieben, und das war eine stressige Situation, hat gesagt, er braucht diese Info jetzt aber. Das wäre weitergeleitet worden, eine Frage von Schorschi, der den Dreh macht. Und Schorschi will jetzt sofort wissen, ob ich ein dünner oder ein fetter Weihnachtsmann sein will. Und habe ich gesagt, ich will ein fetter Weihnachtsmann sein.
Selbstverständlich, ja.
Und jetzt bin ich ein fetter Weihnachtsmann. Oh. Ich dachte, das ist wärmer. Sag mal, aber wird dir nicht kalt in deiner Leggings?
Ja, ist kalt. Heute minus 4 Grad.
Na, das ist blöd, ne?
Ja, ist blöd, ja, ne?
Musst du dir so Thermokissen, so Oma-Kissen.
Das ist auch glatt, ne?
Das ist klar.
Nicht, dass der Weihnachtself da auf dem Kuhdamm
segelt. Nee, der hat, ich habe gesehen, du hast Grip unter deinen albernen Schuhen. Ja, ja.
Da sind Gummisöhrchen drin.
Ja, du hast eine Gummisohle unter diesen Leningrad-Cowboy-Schuhen.
Da, da habe ich bei TikTok habe ich einen Ausschnitt gesehen einer längst vergangenen Late-Night-Berlin-Sendung, die zu dem Thema da passt. Weil da warst du, Jakob, unterwegs bei am Kuhdamm und hast die Leute auch überrascht, wie man es vom Fernsehen erwartet. Also manchmal. Ja. Stürmen halt Kameraleute und Moderatoren auf einen zu und sagen, sie haben den großen Preis gewonnen. Und ich habe mich totgelacht. Das war so gut.
Ich erinnere mich daran.
Ja, ultra gemein.
Das war viel zu gemein.
Lady, du stehst vor dem KDW oder vor irgendeinem Kaufhaus, sagst einer Lady, sie haben gewonnen. Sie dürfen da rein und sich aussuchen, was sie wollen. Lässt halt die Information weg, dass sie es auch bezahlen muss danach. Und ihr längst über alle. Ja. Und die freut sich so sehr. Die kann es nicht glauben. Ne? Also wie 3 Lottogewinne. Ja. Die jubelt. Ja, David, das gibt's doch nicht. Und rennt dann in diesen Laden rein. Ich konnte nicht glauben, wie gemein das ist und wie sehr ich gelacht habe.
Vor allem dann hast du denn
ja, aber es stimmt, sie darf sich, jeder Mensch darf sich in jedem Laden alles aussuchen, was er sich halt kaufen kann.
Ja.
Das ist so. Ich habe hier nur mit einem bestimmten Ton in der Stimme diese allgemeingültige Information überbracht, dass offensichtlich ein Missverständnis entstanden ist.
Ja, und du hast auch dann jemandem ein Auto geschenkt. Und das Auto gehört aber jemandem, der da geparkt hat. Und dann dann wollte einer in das Auto einsteigen, weil er dachte, das ist jetzt seins. Stimmt, und dann kam der Besitzer und hat gesagt, warum der dann da einsteigt. Ja. Und das war der Moment, wo ihr alle gegangen seid. Ja. Und ihr habt diese 2 Streithähne zurückgelassen.
Ja. Ich möchte dafür werben, dass es ein
Neuer,
auf jeden Fall.
Okay. Ja, also
bitte.
Genau. Preise mit dir. Das ist ein sehr kosteneffizientes
Ding. Das kostet nichts außer Würde und Anstand.
Kostet gar nichts.
Ja. In welcher Show hatten wir denn auch so einen Gewinner auserkoren und dann ist ein Porsche mit einer riesen Schleife um die Ecke gefahren?
Das weiß ich noch. Ja, das war sehr gut.
Und
war
der ist ausgerastet vor Freude und dann macht ihr vorne die Klappe auf und holt so Klickparkett raus. Und das war sein Preis. Wurde nur gebracht durch den Porsche. Da gab es auch lange Gesichter. Warum haben wir so einen Spaß daran?
Das weiß ich auch. Ist nicht nett, ne?
Nee, ist nicht nett.
Stimmt, das war aber witzig.
Dreht das nochmal, bitte.
Ja, okay.
Ja, das machen wir nochmal. Aber wenn es wieder warm ist, ne? Oder wenn wir heute noch Zeit haben, kannst du das ja noch machen.
Nein, das können wir schön nächstes Jahr.
Als Weihnachtself kommt das noch.
Nein, geiler. Das muss nicht sein.
Meinst du, das wird eine regelmäßige Sache, Jakob, der Weihnachtself? Weil es wäre doch lustig.
Nee, das geht nicht, nein.
Das wäre doch aber eine witzige.
Nein,
ich sag doch jetzt mal, meine Güte.
Nein, aber du sagst das ja hier öffentlich. Du sagst ja nicht jetzt
let
mir.
Nein.
Und dann kann ich sagen, nee, lass mich.
Wieso nein? Ich ordne das nicht an, sondern ich möchte mit euch auch mal öffentlich sowas nennen, sagen, das heißt Blue Sky Thinking.
Mhm.
Da redet man, da denkt man.
Das machen die Werbeagenturen.
Ja, da redet man so daher und schaut mal, was ist. Und wäre es nicht, und auf den Gedanken. Das wird mir gestattet sein, dass ich also hier auch mal nachdenken darf, bevor ich was sage.
Ja, ja. Ist ja aber keine Sendung von Dieter Nuhr. Das ist ja schon.
Ja, aber warum also eigentlich nicht? Wenn ein Weihnachtself, das interessiert einen doch, was der zum Beispiel im Frühjahr macht. Weißt du, so könnte die Geschichte sein. Erinnern Sie sich noch, dann kommt Rainer Gerlach, also hier Hans-Dietrich Rangel, sagt dann. Erinnern Sie sich noch an den Weihnachtself? Er war zur Weihnachtszeit auf dem Kuhdamm unterwegs und hat Geschenke verteilt an arglose Passanten. Und dann muss immer dieser Bruch kommen, wo die Musik aufhört. Aber keiner hat sich für ihn interessiert. Ja. So. Genau. Und dann, dann sagt der Sprecher weiter, was macht der Weihnachtself eigentlich im Frühjahr?
Ja.
Und dann würde praktisch der Beitrag beginnen, wie du als Weihnachtself, der ganze, ist ja so witzig.
Der ganze, ich finde der Weihnachtself.
Nein, der ganze Beitrag besteht daraus, Ibiza. Der ganze Beitrag besteht aus Frechheiten von uns, indem wir sagen, das wäre witzig, wenn man sagt, wenn vollkommen klar ist, auch jedem Zuschauer ist klar, alles was wir drehen, sorgt nur dafür, dass du in anderen Orten immer wieder dieses Kostüm anziehen musst. Nee. Das ist der ganze Witz. Aber man hat immer so freche Behauptungen, hier kauft der Weihnachtself sich ein Eis. Und dann weiß man, er muss jetzt mit dem Kostüm dahin gehen. Oh, und es ist jedes Mal wieder gleich schlimm. Hier ist der Weihnachtself am Autoscooter. Oh, und dann muss der Autoscooter fahren. Und das Ganze besteht eigentlich nur daraus, dich in verschiedenen, hier im Museum. Da musst du im Museum. Bist du vielleicht in der neuen Nationalgalerie? Als Weihnachtself.
Oh, nee.
Das wäre witzig, sei ehrlich.
Nee, das kann ich kaum aushalten.
Ich habe einen sehr guten Plan. Ich habe einen sehr guten Plan, den ich. Klaas, guck mich mal an. Ich habe einen sehr guten Plan.
Okay.
Einen sehr guten Plan, was man mit ihm machen könnte. Mhm. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil er wird da jetzt kein Fan von sein.
Ja.
Aber da muss ich sagen, ich war auch kein Fan von der Polizeikontrolle. Mhm. Und ihn wird der Blitz treffen und dich doppelt, Klaas. Mhm. Aber da kommen wir zu. Erstmal habe ich was jetzt im Gepäck, im Weihnachtselfen-Gepäck für Jakob. Sie werden von uns hören.
Ja.
Gut, sollen wir sagen, dass jetzt vorbei ist und dann geht Jakob raus und dann besprechen wir das? Also wirklich vorbei. Wir machen jetzt den Podcast, machen wir jetzt, dass er vorbei ist jetzt. Also wir machen jetzt Schluss. Dann geht Jakob raus.
Ich höre das ja dann.
Er hört das, ja.
Nee, nicht im Podcast. Wir machen wirklich Schluss. Ich will nur jetzt sofort anfangen mit dem Brainstorming.
Ich habe noch eine Frage von einer Sache, die mir passiert ist, will ich kurz noch wissen, ja. Wenn ihr euch zum Beispiel stoßt am Bett oder so, ne?
Mhm.
Was seid ihr da für Wuttypen? Sagt ihr so, also es gibt ja verschiedene Wuttypen. Also ihr stoßt euch so richtig schmerzhaft mit so einem Nackenschienbein
am Bett.
Sagt ihr dann so, hui, doof jetzt auch, ne? Mhm. Und dann geht das Leben weiter. Ruft ihr dann so ganz laut Scheiße oder Sapperlott. Oder, und es gibt auch diesen Wuttyp, und manchmal gehöre ich zu dem, dann tretet ihr mit voller Wucht nochmal in das Bett rein, damit das Bett so praktisch sein Fett wegkriegt. Oder alternativ gibt es auch sowas, als fällt einem so irgendwas runter, eine Kaffeetasse im Flur, und das alles versaut. Und vor Hass schleudert man die dann nochmal auf den Boden. Und da will ich wissen, was ihr für Wuttypen seid.
Ja, ich kenn
wie
so
geht
welche.
Ihr mit so einer Wut um? Diese unendliche Wut, das ist eine Wut. Es gibt kaum eine, die so sehr und so stark beschleunigt im Körper. Wie wenn man sich so abends mit einem nackten Schienbein an der Bettkante stößt.
Weißt du, was ich absurderweise immer denke in so einem Moment? Dass ich ja mittlerweile so alt bin, dass ich weiß, das dauert jetzt so 10 Sekunden und dann lässt der Schmerz nach. Das ist gerade dieses kleine Zehstoßen irgendwo an der Bettkante oder so an der Schranktür oder so. Ne?
Ja.
Dieses berühmte. So, und dann war ich mal mit 12 oder 11 oder so, war ich mal in Dortmund in der auf so einer Veranstaltung, die hieß Budo Gala. Da habe ich so Kampfsport gemacht. Da gab es die Budo Gala. Das ist die
most random information des Tages.
Nein. Das war eine Veranstaltung für so Kampfsport und sowas. Ja, da sind Leute, da war auch Chuck Norris und so.
Achso,
die sind da aufgetreten. Das war so eine Werkschau von Kampfsport.
Und da hast du auch dein Judo da gemacht.
Heißt die Judo oder Budo?
Na, Budo hieß dieser ganze, das ist der Oberbegriff, was weiß ich.
Warum heißt es da nicht Judo?
Nein, es ist nicht Judo, es ging ja nicht um Judo, das war so eine Zusammenschluss, ist doch
ja,
scheißegal.
Ist ja logisch.
Ich will was ganz anderes sagen. Ja. Und dann waren da Shaolin-Mönche. Und diese Shaolin-Mönche haben das gemacht, was Shaolin-Mönche in den 90ern im Fernsehen immer gemacht haben.
Irgendwas kaputt gekloppt.
Die haben dann mit ihren Schienbeinen haben die Baseballschläger durchgetreten.
Geil, ey.
Und irgendwelche Sachen kaputt gemacht und hatten dabei keinen Schmerz.
Ja.
Und dann wurde der gefragt in der Halle, wie schaffen sie das? Wie schaffen sie das, dass sie keinen Schmerz da empfinden, obwohl sie das durchdrehen? Und dann hat dieser Shaolin-Typ hat dann einen Satz gesagt, und an den erinnere ich mich in solchen Momenten immer, wenn man so Schmerz hat, von dem man weiß, er wird vorbeigehen und ich muss jetzt nicht zum Arzt. Sondern das ist einfach nur Schmerz, meine Nerven empfinden Schmerz, aber es ist nichts kaputt. Und der hat dann gesagt, embrace the pain.
Das wäre auch mal ein guter Rat für mein Elfenkostüm.
Und immer wenn ich mir den Fuß irgendwo stoße, denke ich immer im Kopf, embrace the pain.
Du sagst ja nicht mal Scheiße!
Nein.
Nee?
Nee, weil ich immer beeindruckt bin von diesem Shaolin-Mönch. Ich möchte, wie ein Shaolin-Mönch, ja, möchte ich das dann. Ich denke dann, es ist im menschlichen Körper möglich, diesen Schmerz zu embracen. Also denke ich zu dem Schmerz, let's hug it out.
Also ich rufe so ein Fick und trete nochmal gegens Bett.
Das machen Shaolin-Mönche
nicht. Das machen die
nicht. Stell dir vor, ein Shaolin-Mönch tritt gegen den Baseballschläger, der geht nicht kaputt und dann sagt er vor allen Leuten, so ein Fick!
Kacke, ey!
Ja, das ist doch unwürdig.
Bad day at the office. Und du, Schmitty?
Waren da auch Ninjas bei deiner Veranstaltung?
ja, es gibt ja so, es gibt ja die richtige Kampfsportart des Ninjutsu, aber das wird dir ja bekannt sein.
Boah, das ist irgendwie mein Weakspot, wenn du so über so Kampfsportsachen redest. Das fühlt sich, das macht so ein Gefühl, wie wenn man so Leuten bei so einer Frickelarbeit zuguckt. Weißt, kennst du das, dieses ganz spezielle Gefühl, was man mir beim Friseur auch hat? Wenn so ein Trance gerät, weil das so schön ist irgendwie. Was ja. Wenn du sagst Budo-Tage in Dortmund, dann bin ich schon so leicht weggetreten.
Das war auch interessant, da durfte ich dann ganz alleine, da durfte ich alleine hin.
Du erzählst das, als ob hier jetzt ein 12-Jähriger sitzt. Du kannst dich dagegen nicht wehren, weil die alte Leidenschaft taucht wieder auf.
Ich durfte so ganz spontan mit dem Trainer und dem Sohn von dem Trainer, der mir Jiu-Jitsu beigebracht hat, durfte ich damit hinfahren und habe dann bei Freunden von denen gepennt. Es war super aufregend. Ich war in Dortmund. Ich bin dann nach Hause gefahren zu meiner Mutter und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, ich war jetzt einfach so in Dortmund. Und jetzt bin ich wieder hier.
Da hast du auch deine Kunst gezeigt, da?
Nee, da habe ich nur zugeguckt und habe da Slushy getrunken. Da gab es Slushy.
Da waren alle Kämpfer, waren da versammelt in der Halle.
Da waren alle, da war Chuck Norris. Da konntest du Eintritt zahlen, weißt du nicht, 50 Mark oder sowas. Und da hast du da gesessen und die haben da ihre Tricks gezeigt. Die haben Sachen kaputt gehauen, die haben da diese, und haben dann so Formationen gemacht, sogenannte Kombos haben die dann gemacht. Weißt du, so irgendwelche Schlag- und Tretabfolgen, die sie sich lange, wie Choreografien eigentlich, ne? Die tanzen. Ja. Dann kamen da welche, die haben Capoeira gemacht. Ne? Ja. Ja, interessant.
Budo-Tage.
Ja, und es gibt ja auch eine Kampfsportart, die haben hinten so eine goldene Kralle auf dem Rücken von ihrem Anzug. Und ja, das heißt ATK, das nennt sich, ist eine Kampfsportart, die heißt Antiterrorkampf.
Nee, ja, das sind richtige Männer.
Ja.
Ne?
Und Frauen.
Oh, cool, ey.
Ja, und das war cool. Das war ein richtiges
Deine
Erlebnis.
Power Ranger Tage in Dortmund 1995. Rest in Peace, ey. Was bist du für ein Stoßtyp,
Schmitty?
Ja,
Schmitty? Das wie du da. Ich hau da
auf. Da rufst du echt so einen Fick, aber ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du so bist.
Doch.
Ja?
Ja? Den die Wut packt?
Ja, ja. Gestern hat mich die Wut gepackt. Ich brauche da gar kein Bett, wo ich mir irgendwas anstoße. Sondern die Wut hat mich gepackt. Das war ein sehr nervenaufreibender Arbeitstag. Ja. Ne? So, hat mich den ganzen Tag geärgert.
Hattest du dabei ein Elfenkostüm an?
Nein.
Gut.
Aber das wäre auch nicht mehr schlimm gewesen. Das hätte ich einfach so noch mit. Und dann komme ich nach Hause und dann mache ich so, dann sehe ich so eine offizielle Post. Oh. Dann gucke ich da rein und dann sehe ich so, das Bundesamt für Statistik will irgendwelche Angaben von mir. Die haben mich irgendwie wieder gelost.
Oh nein, das ist die Hölle. Das hatte ich auch mal.
Und seitdem
da muss man mitmachen, da ist man gezwungen.
Man ist gezwungen und ich muss dann diese ganze Scheiße da ausfüllen, die Daten da holen.
Das ist so dick wie ein Telefonbuch. Ja, ja, das muss man.
Und das war der Moment, wo ich wurde so sauer. Der ganze Tag ist darin explodiert, dass ich diesen Zettel hatte. Ich habe mich so aufgeregt, habe das Ding in die Ecke gepfiffen.
Aber Thomas, das ist doch Demokratie.
Fuck.
Wir wollen hier alle mitmachen. Du bist Teil einer Gemeinschaft. Du bist Teil einer Gemeinschaft. Und wir wollen hier zusammenleben. Und nur weil du jetzt das langweilig findest, sollen wir wohl keine Statistik mehr haben. Wir alle.
Das heißt irgendwie Mikrozensus oder so eine Scheiße.
Ja, und anscheinend haben die
Fuck you, ey.
Keine Ahnung, wenn man die nicht in Grund und Boden verklagt oder so, dann bist du da jedes Jahr musst du daran.
Sag mal, darf ich mal was in den Raum fragen, weil ich glaube, ihr wisst das nicht, aber vielleicht wissen es ja Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn man Schöffe ist, ne? Wird man ernannt zum Schöffen?
Muss man sich bewerben.
Oder bewirbt man sich und wenn man, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Glück hat, nehmen die einen.
Dann nehmen die einen, ja.
Und dann ist man, also beim Schöffengericht, dann kann man da so ein bisschen Polizei spielen, obwohl man von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und ist dann Schöffe. Wird man da praktisch, muss man in den Staatsdienst und wird rausgepickt oder...
Also
wie ist
Schöffe,
das?
Schöffe ist ja das.
Kann man sich dagegen wehren?
Nein. Also du bewirbst dich und wenn der Staat sagt, ja, junger Mann, junge Frau, Sie sind da, kommen dafür in Frage, sogenannter Laienrichter zu sein, sind dann Verfahren.
Das ist nicht wie Barbara Salisch, sondern
das ist ein Verfahren, wo ein Richter, eine Richterin begleitet wird in diesem Verfahren von zwei sogenannten Laienrichtern, links und rechts sitzen die und die geben ihre Einschätzung des Falles der Straftat aus dem Volke praktisch dazu in das Urteil und das muss der Richter auch mit einwählen.
Ja, ja, genau. Das ist dann gleichwertig und so, ne?
Genau. Aber Wenn du dich bewirbst und genommen wirst, dann muss der Arbeitgeber dich da auch abstellen.
Dann muss der Arbeitgeber dich abstellen. Aber man selber muss sich ja nicht bewerben. Also es ist nicht so, dass du kriegst jetzt wie beim Bundesamt für Statistik, kriegst du einen Zettel, steht, sie sind jetzt Richter, Pech gehabt. Und dann muss man dahin.
Muss sich bewerben. Aber es ist ein ganz wichtiger Staatsdienst natürlich, ne?
Ja.
Weil du bist ja Demokratie-Fan, du liebst ja die Gewaltenteilung.
Wie kommen wir denn da jetzt hin von Chuck Norris und dein Budokan da?
Von deinen, weil da bei dir so ein Zettel im Briefkasten war. Und das hat mich das interessiert.
Leute, es wird freies Assoziieren, wir müssen jetzt das Feierabend machen, ne?
Warum?
Ich muss meine Leggings anziehen.
Feierabend heißt für dich Elfentime.
Ja.
Wie freies Assoziieren? Das hier ist Jazz.
Ach so.
Ja, gut, aber wer will schon Jazz hören?
Exakt.
Alles Gute, alles Liebe.
Ciao.
Danke, Ende.
Da ging jetzt aber. Normal sagen wir, es ist Ende und dann diskutieren wir nochmal 10 Minuten weiter.
Ja, haben wir doch. Ich habe doch schon, vor 20 Minuten probiert, Ende zu machen. Da wolltet ihr nicht. Da wolltest du da noch mit deinen Briefen erzählen. Baywatch Berlin.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
so. Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
höre. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.